heutigen Folge des Podcasts Vorsprung durch Wissen von uns, von Finanzen verstehen, begrüßen wir den CFO von einem internationalen Konzern. Und nun tauchen wir tief ein, denn Pizza Hut gehört zu Yum Brands. Das ist eine der weltweit größten Unternehmensgruppen für Systemgastronomie mit mehr als 50.000 Restaurants in 150 Ländern. Und zu den bekanntesten Marken gehören KFC, Taco Bell und eben auch Pizza Hut. Soweit so viel von meiner Seite. Ich bin schon wirklich, wirklich gespannt und wir schalten jetzt erstmals in der Geschichte dieses Podcasts direkt nach Dallas, Texas, also hinüber über den großen Teich in die USA, wo ich jetzt den gebürtigen Burgenländer Jürgen Schrödel bei mir begrüßen darf. Servus Jürgen, schön, dass du dir die Zeit heute nimmst und direkt aus den USA zu uns herüber sendest.
Ja, grüß dich.
Jürgen, bevor wir jetzt über Pizza Hut sprechen, was war jetzt dein erster Job und was hattest du damals im Kopf? Also hast du schon damals dran gedacht, dass du irgendwann einmal CFO von einem Weltkonzern sein wirst?
Also mein allererster Job war beim Steuerberater in Wien. Das war mein allererster Job und damals habe ich das noch nicht gewusst. Aber dadurch, dass ich im Ausland studiert habe und ich habe schon als Kind immer davon geträumt, in den USA mal zu leben oder in Nordamerika zu leben. Und es hat mich halt dann zuerst nach Kanada gezogen und dann halt noch später in die USA. Mit ein bisschen Glück gehört auch dazu. Hat es das einfach halt so ergeben. Und ja, man muss halt dem Glück auch ein bisschen nachhelfen und dann geht das schon.
Und was hat dich da so an Amerika oder in den USA, was hat dich da so gereizt als Kind schon?
Ja, in den 80er Jahren, wenn man so die Hollywood-Filme angeschaut hat mit Wall Street und das Ganze und die Firma mit Tom Cruise und das Ganze, da war eben das Erschreckende auch dabei, aber auch das Faszinierende mit Big Business. Und das hat mich immer schon fasziniert. Und wenn man da so dann auch die Städte so sieht in New York und Toronto und alles, das Ganze hat mich schon immer so extrem fasziniert und ich bin doch ein neugieriger Mensch. Und will neue Menschen und die Welt halt kennenlernen und sich anschauen. Und das Ganze hat mich halt alles so fasziniert. Und irgendwie bin ich dann mein ganzes Leben lang in den Bann geblieben.
Ich meine, es ist schon ein krasser Unterschied, gerade zu Stob im Burgenland, dann von mir jetzt nach Wien zum Studieren und dann nach Kanada, beziehungsweise nach New York, Chicago, wo auch immer. Es ist ja absoluter Wahnsinn. Also das ist ja ein Schock, oder?
Naja, es ist schon am Anfang die Umstellung, wie ich damals noch nach Toronto ausgewandert bin. Die ersten 6 Monate waren schon hart. Die Familie geht einem ab, die ganzen Routine, die man halt so hat in Stob, wenn man so mit den Leuten trifft, auf den Tennisplatz geht, diese ganzen Routinen sind alle weg. Ne? Und aber man kriegt dann immer das Schnitzel, das man sonst immer gekriegt hat. Und da muss man sich dann halt, man lernt dann auf der anderen Seite dann viele neue Menschen kennen. Und die Welt ist ja voll mit guten Menschen. Und man wird dann eingeladen und man lernt, man bildet dann halt einen neuen Freundeskreis. Und ich glaube immer fest daran, wenn man ein guter Kerl ist, lernt man gute Menschen kennen. Und das ist mir bis jetzt, das soll mir passiert.
Das wären eigentlich schon fast richtig gute Schlussworte, obwohl wir jetzt gerade erst anfangen. Also coole Sichtweise. Und eben im Intro habe ich schon gesagt, dass Pizza Hut zu Yum Brands gehört. Und wie ist jetzt Yum Brands, also der riesige Konzern, wie ist der jetzt aufgebaut?
Ja, also Yum Brands hat ca. 60.000 Restaurants in weltweit, ist etwas größer von den Restaurantzahl her als McDonald's und hat halt vier Marken. Mit KFC, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, Pizza Hut und Habit Burger ist so eine kleine Kette out of California. Und das ist praktisch der Konzern und dann ist noch eine Technology-Sparte auch dabei, wo ich sehr involviert bin auch. Und ich habe halt in Yum Canada angefangen, bei Pizza Hut damals, habe dann auch dann bei KFC Canada ein bisschen gearbeitet und Taco Bell Canada. Aber ich war meiste Zeit halt dann immer bei Pizza Hut, mehr auf der Strategie Finanz, aber ich war auch im Marketing 2 Jahre. Und bei so einem Großkonzern, da gibt es halt dann immer wieder Möglichkeiten, halt bei verschiedenen Projekten mitzuarbeiten. Und da lernt man halt dann draus und man lernt auch viele neue Leute kennen, das dann zu neuen Möglichkeiten leitet.
Und auf welcher Position hast du damals angefangen?
Ich war damals ein Financial Analyst oder in Österreich würde man sagen ein Junior Controller.
Das heißt dann hochgearbeitet über die Jahre?
Ja, genau. Also ich glaube, ich habe insgesamt 10 verschiedene Rollen oder so gehabt in den letzten, glaube ich, jetzt 18,5 Jahren. Ich bin jetzt schon beim Konzern. Und ja, also ich habe ganz unten angefangen und ja, und hat sich alles gut ergeben.
Und du hast jetzt gesagt, das sind vier Marken, eine kleinere, aber Pizza Hut ist wahrscheinlich eine der größeren. Welche Freiheiten hat jetzt jede einzelne Marke für sich da in diesem Konzern?
Also jede Marke ist in einer Division praktisch als eigene Sparte aufgestellt und hat dann praktisch den eigenen Freiraum, Pläne zu entwickeln. Natürlich ist die Muttergesellschaft ist Yum Brands und da muss man halt die ganzen Businessplans und derartig halt immer jedes Jahr präsentieren und dann koordinieren, um weiteres Feedback zu erhalten. Und auch die ganzen Ziele, die der Konzern sich steckt, werden dann koordiniert, weil man ist ja doch der Wall Street gegenüber verpflichtet. Wir sind ein öffentliches und ein notiertes Unternehmen. Und da muss man halt schauen, ob die Markenpläne auch mit der Wall Street Plänen übereinstimmen oder nicht. Oder man muss man halt dann dementsprechend abändern, wenn halt das Feedback dann von Yum Brands, von der Muttergesellschaft auch so kommt. Aber das Ganze ist eher so eine partnerschaftliche Atmosphäre. Also es ist nicht so, wie es so manchmal in Hollywood-Filmen dargestellt wird.
Also es ist etwas gemütlicher, sage ich mal. Wobei, gemütlich ist vielleicht auch das falsche Wort, weil du steuerst, also jetzt sage ich mal im Finanzbereich, also CFO, du steuerst ja eigentlich den Finanzbereich weltweit. Und wie kann man das steuern in diesen unterschiedlichen Märkten? Weil es ist ja jetzt Österreich passt jetzt nicht, aber es ist ja Europa anders wie Amerika und wie Asien.
Genau, also im weltweiten Bereich steuere ich halt so den Technologiebereich von der Pizza Hut Division. Das ist mein weltweiter Bereich, wo ich verantwortlich bin, und dann halt für die Finanzplanung für den Konzern. Und dann über mir gibt es halt noch einen CFO für Pizza Hut weltweit. Also das sind die zwei Verantwortungsbereiche, die ich halt da habe. Und wenn ich da halt weltweit mit den verschiedenen Regionen zusammenarbeite, kommt es immer darauf an, zuerst muss man gute partnerschaftliche Beziehungen mit den verschiedenen Stakeholdern in Singapur, in Vietnam also aufbauen. Und das gehört dazu. Also es funktioniert nicht nur so, dass man jetzt sagt, okay, wir haben ein Ziel, du machst das, ich mache das. Man muss halt miteinander reden und koordinieren. Und da gibt es dann eben auch die Jahresplanung, die wir durchgehen, nachdem die Jahresplanung mit dem Mutterkonzern stattgefunden hat, wird das mit den Regionen geteilt und auch dann setzen wir die Prioritäten global und dann dementsprechend entwickeln dann die Regionen ihre Pläne in Harmonie mit der Muttergesellschaftsplan. Also das filtert dann so nach unten, von oben nach unten, und dann wird das halt immer, gibt es halt verschiedene Challenges, die sich dann halt ergeben, weil natürlich verschiedene Sachen in Asien anders sind als in Europa, als in Lateinamerika. Na, dann muss man sich halt das genau anschauen, welche Abänderungen man im Plan machen muss. Aber grundsätzlich, die Prioritäten müssen, you know, aligned oder abgestimmt sein, weil sonst macht ja jeder, was er will, und das kann man nicht.
Jetzt nur ergänzend, für jemanden, der jetzt zuhört und nicht unbedingt genau weiß, was ein CFO macht, also was ist jetzt deine Kernaufgabe dann?
Ja, also es gibt da im grundsätzlich, wir haben dann die verschiedenen Budgets, und die Budgets haben wir grundsätzlich in zwei Gruppen. Das eine ist das Budget, um Business as usual, also praktisch zu machen, was wir brauchen, um einfach halt unser Service und den Franchisees anzubieten. Und dann das andere Budget ist das Investitionsbudget. Wo investieren wir? Wo sollen wir investieren? Welche Investitionen haben einen besseren Return als andere? Und da gehen wir halt einen Prozess durch, die ganzen Business Cases oder Use Cases zu entwickeln, und dann muss man halt das Ganze priorisieren, weil es gibt immer mehr Möglichkeiten zu investieren, als man Geld hat, und das muss man halt dann dementsprechend in der Priority setzen, in Abstimmung mit der Jahresplanung.
Das heißt, das ist so wie jedes Jahr anders, ne? Das heißt, man muss jedes Jahr die Prioritäten anders setzen auf globaler Ebene.
Genau, und dann muss ich halt darauf schauen, dass wir das in den verschiedenen Regionen, wir halt dann nicht investieren in etwas, was halt mit den Prioritäten auf globaler Ebene nicht übereinstimmt. Das kann natürlich passieren, wenn man halt nicht so aufpasst, aber da muss man halt dann ein bisschen auch manchmal ein Polizei spielen.
Und du bist ja auch unter anderem dafür zuständig, erfolgreich Kosten zu senken oder zu reduzieren, ohne dass jetzt die Qualität leidet oder die Effizienz leidet. Kannst du da eine Beispiele nennen, wie irgendein Beispiel, wo das gut funktioniert hat?
Yeah. I mean, wenn man sich so die Zyklen von jedem Unternehmen anschaut, man geht meistens in einen Investitionszyklus für 2, 3, 4 Jahre, und meistens dann im dritten, vierten Jahr sagt man, okay, wir haben hier einiges noch investiert. Jetzt muss man sich anschauen, okay, was funktioniert nicht. Und was halt dann nicht so gut funktioniert, muss man halt dann dementsprechend halt dann zurechtrichten. Weil man sagt, okay, den Business Case, den wir ursprünglich entwickelt haben, hat sich dann nicht so ergeben, weil gewisse Trends im Markt anders sich ergeben haben. Der Konsument will etwas anderes jetzt haben. Da muss man halt das dementsprechend anpassen. Und das ist halt auch ein Prozess, den man halt dann so durchgeht und dementsprechend dann die Pläne also kalibriert.
Und es war jetzt die letzten Jahre, wir haben jetzt gehabt Corona, wir haben jetzt die kriegerischen Auseinandersetzungen und beim globalen Unternehmen, da trifft es ja teilweise, das trifft es ja noch härter. Wie geht's jetzt mit diesen Währungsrisiken oder generell mit den verschiedenen Inflationsraten um? Wir haben jetzt in Österreich wirklich hohe Inflationsraten gehabt, in Amerika war es aber niedriger eigentlich. Oder wie geht's ja damit dann um?
Ja, also die Inflation war schon eine ziemliche Herausforderung auf mehreren Ebenen. Der Konsument sagt einfach, ich habe nicht mehr Geld, ich kann nicht mehr Geld ausgeben. Dadurch wird plötzlich der Preiskampf viel härter. Und das ist, man muss halt dann dementsprechend den antworten. Die verschiedenen, wenn man anschaut, you know, Marken im Fastfood- und Quick-Service-Bereich, die gehen dann meistens so in die Value-Deals, wie wir halt so sagen, weil wir doch, da müssen wir einfach darauf antworten, dass wir den Konsumenten etwas geben, was er oder sie will. Und es macht keinen Sinn, ein Produkt um $20 anzubieten, wenn der Konsument nur $10 ausgeben will. Und da muss man dementsprechend reagieren. Und das ist dann natürlich auch hart, weil zugleich haben wir auch unsere Franchise-Nehmer, die natürlich damit auch die Lohnkosten gehen nach oben und oft auch zu Recht, weil man muss ja auch die Leute richtig bezahlen. Aber es ist dann diese Quadratur des Kreises, die man dann halt die Herausforderung annehmen muss, um das Richtige zu machen. Mit den Franchisees reden wir dann, wir müssen neue Angebote anbieten oder so konstruieren, dass wir auch einen $10 Preispunkt erreichen oder $5, wie es meistens in den USA ist. Und auf der anderen Seite auch Spielraum ermöglichen, dass man eben in unsere Dienstnehmer und die Employees investieren kann und auch das richtige Kaliber in unseren Stores hat, um auch die richtigen Talente zu haben. Weil wenn man nur kurzfristig denkt und irrsinnig spart, das bringt auch nichts, weil dann in 2-3 Jahren hat man nicht die Talente, um die Herausforderung der Zukunft sich zu stellen. Und diesen Spagat muss man halt dann immer Schritt für Schritt gehen und tanzen. Und das ist nicht immer einfach. Aber zum Glück haben wir da viel Erfahrung und Geschichte, weil doch schon 50, 60 Jahre bestehen. Und das gibt auch unseren Kunden und unseren Franchisee-Nehmern auch das Vertrauen, dass wir zuhören und dass wir dann das Richtige machen mit der richtigen Sensibilität.
Du hast gesagt, in Mitarbeiter investieren. Was heißt das jetzt? Bietet ihr Benefits an oder Weiterbildungen oder in was investiert ihr bei den Mitarbeitern?
Ja, also zum Beispiel der Jan-Konzern selbst investiert viel in Weiterbildung. Und wir haben immer unsere Programme, wir haben auch unsere Talentprogramme, wir haben verschiedene Center of Excellence, die Programme für Weiterbildung anbieten. Und das ist bei uns Standard. Dafür sind wir auch bekannt. Deswegen haben wir auch viele, viele Headhunters, die viele Leute von uns weg recruiten. Und das haben wir, das ist Teil unserer Kultur. Wir haben auch eine sehr inklusive Kultur und eine People First Culture. Weil wir sind ein globales Unternehmen und da gibt es halt viele Leute mit verschiedensten Hintergründen. Und da muss man halt jeden willkommen heißen. Weil jeder ist anders und jeder ist zugleich gleich, weil wir arbeiten ja für dasselbe Unternehmen. Und daher wird auch viel hier in Inklusivität investiert. Und das motiviert dann die Leute. Und dann bleiben auch die Leute. Und wenn wir das so leben, dann unsere Franchise-Nehmer schauen auf den Franchisor auch. Und dann ist das so ein Schatteneffekt, der sich dann auch so ergibt. Wo die sagen, das funktioniert dort, das muss ja bei uns auch funktionieren. Und dann haben wir verschiedene Employee-Programme, die wir dann haben. Letzte Woche haben wir in Dubai gehabt den Pizza Hut World Championship. Und da sind dann verschiedene Restaurant-Teams von der ganzen Welt, die haben Wettkämpfe gehabt. Die haben wir dann die Gewinner von den einzelnen Ländern nach Dubai geflogen, in ein Fünf-Sterne-Hotel. Und die haben dann dort einen Wettkampf, wer kann die beste Pizza machen. Und das haben wir dann global live zelebriert. Und das ist dann schon ein gewisser Hype, der sich da ergibt. Und das ist dann schon, das motiviert auch Leute, da wir halt da extra Geld in die Hand nehmen und halt schauen, man kann auch viel Spaß haben hier und nicht nur immer die tägliche Arbeit im Sinn haben.
Also es klingt extrem wertschätzend und voll motivierend und auch so diese freundschaftliche Basis, was ich irgendwie raushöre, mit den Franchise-Nehmern, aber auch mit den Mitarbeitern. Also es hört sich so an, als würde sie da irgendwie so alle auf Augenhöhe. Das klingt also richtig, richtig cool. Gell? Also Hut ab, da können sich viele österreichische Firmen sicher Scheiben davon abschneiden. Und welche Themen sonst noch so an deinem Alltag, was betrifft dich so am Tag, wenn du in der frühen Arbeit gehst?
Ja, also momentan, also mit der Digital Transformation, die ist jetzt schon seit ein paar Jahren in Gange und da bin ich halt wo ich direkt verantwortlich bin, auf globaler Ebene und auch, wo ich mit den anderen Marken direkt zusammenarbeite, wo wir halt sagen, naja, muss jetzt KFC in dieselbe Technologie investieren oder sollen wir das zusammen machen? Und diese Koordination auf globaler Ebene ist halt schon auch eine Herausforderung, weil da gibt es dann viele mehr Stakeholders, dann hat man plötzlich alle Regionen von KFC, mit denen man zusammenarbeiten muss. Und das ist eine neue Herausforderung, die wir uns jetzt stellen, um auch mehr Effizienz zu haben. Weil dann können wir mehr Kapital einfach in andere Projekte freimachen, weil wir da grundsätzlich nicht viel sparen. Es geht nur darum, wie können wir das Geld am besten verwenden, um viel herauszuholen und auch dann mit Taco Bell und KFC zusammenzuarbeiten und um globale Technologieplattformen zu schaffen. Und das ist eine Herausforderung, der ich sehr stark involviert bin.
Sehr spannend zum Thema Innovation und Digital kommen wir dann innen. Jetzt hast du gesagt, du bist ja schon einige Zeit CFO. Kannst du dich an deinen ersten Tag als CFO erinnern? Wie war der?
Ja, das Ganze war etwas surreal. Das war in Kanada, als ich der CFO von Pizza Hut in Kanada geworden bin. Und das hat sich irgendwie so nur als Zufall ergeben. Wir waren damals Yum Canada und das wurde dann umstrukturiert global in Markendivisionen. Und mit dieser Umstrukturierung bin ich halt dann Chef von Pizza Hut geworden. Und zuerst war mir das nicht so bewusst, weil es kam der neue Präsident von Pizza Hut und dann, ja, Jürgen, du wirst jetzt mit ihm mehr zusammenarbeiten. Und sagt, okay, machen wir's halt. Haben wir ein bisschen Spaß und machen wir. Ein neuer Kerl vom Australien ist er, ja, hört sich toll an, ne? Und dann nach einer Weile bin ich dann zu meinem alten Chef zurückgegangen. Moment. Wenn du nicht mit ihm arbeitest und ich mit ihm arbeite, bin ich ja der Chef von der Finanzabteilung. Und er sagt, genau. Und das war die beste Beförderung, die ich jemals bekommen habe, weil es einfach nur so nebenbei gegangen ist. Und das war dann schon eine große Ehre. Und haben mich schon sehr gefreut, wenn ich ehrlich bin.
Das glaube ich vollkommen. Und also wirklich coole Beförderung, so du sagst, ja. So, und jetzt, es ist ja sowieso für mich ein absoluter Wahnsinn. Du kommst aus Stob. Also ich war zwar noch nicht in Stob, aber ich weiß, wo das ungefähr liegt. Und ich habe mir jetzt mal kurz die Karte angeschaut von Stob und vom Head Office von Pizza Hut. Und also Stob ist nicht allzu viel größer, würde ich jetzt mal sagen, als das Head Office, ne? Und du kommst jetzt aus der kleinen Gemeinde im Burgenland und jetzt sitzt in der Chefetage eigentlich bei Pizza Hut. Und wie ist das jetzt passiert, dass du vom Financial Analyst hin zum wirklich in die Chefetage gekommen bist?
Ja, also ich meine, grundsätzlich ein Stober Blutzer werde immer bleiben, das wird sich nicht ändern. So, das ist der wie sagt man da, der Nickname oder der Spitzname von den Stobern im Bezirk. Und ja, also grundsätzlich sage ich immer, man muss halt sich ein bisschen neugierig sein, die Welt anschauen, die Leute kennenlernen, sich ein bisschen was trauen. Die Welt ist grundsätzlich gut. Da gibt so viele gute Menschen. Was die Medien sagen, stimmt ja sowieso nie. Wenn man da einfach so die Erfahrung macht, wenn man so dann so Leute kennenlernt, ich habe ein Austauschsemester gemacht, ich habe an der WU in Wien ja studiert und habe dann ein Austauschsemester in Kanada gemacht. Und das hat mir wirklich die Angst weggenommen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe so viele nette Menschen kennengelernt in Kanada. Und wenn man diese Erfahrung macht und auch in Wien ist ja doch eine Großstadt, eine Weltstadt, wo es viele Menschen gibt. Und habe auch viele verschiedene Menschen kennengelernt beim Studium. Und das hat einfach die Neugierde in mir geweckt. Und da muss man sich einfach sein Bauchgefühl vertrauen und dann halt einen gewissen Schritt wagen und dann halt das Ganze machen. Aber das Austauschsemester war eine ziemlich gute Erfahrung.
Und was war jetzt der größte Kulturschock? Ist vielleicht ein negativ behaftetes Wort, aber ist gar nicht negativ gemeint. Jetzt der Schock vom Wechsel vom Burgenland nach Texas.
Nach Texas war es einfacher, nach Kanada war der Kulturschock größer, der erste, weil ich habe 12 Jahre ja in Kanada gelebt. Das Mittagessen am Sonntag ist mir sehr stark abgegangen. Das ist mir sehr stark abgegangen. Also das hat dann schon eine Weile gedauert, bis ich mich an das gewöhnt habe. Und dann halt gewisse Kleinigkeiten, die man halt dann nicht immer so bekommt, den Kaffee, den man gerne trinkt und so. Aber das Mittagessen am Sonntag ist mir sehr stark abgegangen für mich.
Du hast gesagt, du bist ein Stober mit Herz und Blut noch immer. Und welche österreichischen Werte haben die jetzt in der amerikanischen Geschäftswelt besonders geholfen?
Also, bei uns sagt man immer, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und das hat mir sehr geholfen. Weil es beinhaltet auch, dass man ans gute Menschen glaubt. Und auch, es gibt immer, der Mensch im Grundsätzlichen meint ja gut. Es kommt nicht jemand in die Arbeit oder steht auf am Morgen, ja, ich bin halt ein böser Mensch. Und ich finde immer, wenn man einfach mit den Leuten redet und sie versteht, da ergibt sich so viel draus. Und das Sprichwort, das ist immer in meinem Kopf, durchs Reden kommt Leute zusammen.
Das nutze ich selber sehr gern, weil du vollkommen recht hast. Also die besten Gespräche hast du einfach, wenn du mit den Leuten zusammenkommst und einfach anfängst zum Reden und irgendwo findest du dann meistens irgendeinen Kontext. Und das Coole dran ist, das sehen wir ja immer bei dem Thema mit den Finanzen und mit Finanzbildung, du kannst, auch wenn er von mir so ein Anfänger ist oder gar nichts mit dem zu tun hat, du lernst immer irgendwas von jemandem. Und das ist das Coole dran, weil jeder hat seine eigene Sichtweise und das kann ich auf jeden Fall vollkommen unterschreiben. Und du warst neugierig und wolltest Österreich, also vielleicht nicht unbedingt Österreich verlassen, aber neugierig und wolltest was mehr machen. Ne? Was war jetzt so das Schlüsselereignis auf deinem Weg, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt das durchziehen oder ich will das jetzt probieren?
Ja, bei mir hat das Herz hat auch mitgespielt. Also ich habe damals im Austauschsemester habe ich auch meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Und das war, glaube ich, das war der Schlüsselpunkt. Okay, ich sollte mir das jetzt wirklich trauen. Es gibt noch einen zweiten Grund, und warum ich das machen sollte. Und ja, wenn es halt nicht gut geht, geht es halt nicht gut. Aber das war eigentlich dieser Schlüsselpunkt, jetzt oder nie. Und ja, und das war das eine. Das andere war auch, wie ich damals in der Handelsakademie in Oberpurmdorf in die Schule gegangen bin, da habe ich damals zwei Dinge gemacht, die ich jetzt bereue. Und dieses Gefühl, diese Reue, das motiviert mich, dieses Gefühl möchte ich nie wieder haben im Leben. Das eine war, dass ich in Italienischkurs nicht gemacht habe. und das andere war, da hat es einmal die Möglichkeit gegeben, ein Au-pair in Frankreich zu machen. Und ich habe es dann nicht gemacht, weil irgendwann einfach halt ein bisschen Angst gehabt habe und dann halt meiner Angst innegegeben habe. Und jetzt, mein Französisch ist jetzt nicht mehr so gut, also ich kann es kaum mehr sprechen. Und ich glaube, wenn ich damals das gemacht hätte, dann würde diese Sprache jetzt noch sehr gut sprechen. Und diese Erfahrung hat mir dann, wie ich das Gefühl gehabt habe und die Entscheidung treffen habe müssen, soll ich jetzt nach Kanada gehen oder nicht? Die Erinnerung ist zu mir gekommen und sagt, na, das mache ich jetzt und wird schon gut gehen. Und ja, ist gut gegangen.
Ja, sieht man, ja. Und das heißt, du würdest jetzt Schülern raten, die mit der Entscheidung hadern, soll ich jetzt Au-pair in Frankreich, in Italien, wo immer machen, würdest schon sagen, macht es unbedingt, das könnt ihr mal austesten, könnt schauen, wie es euch tut und dann seht ihr immer noch, oder?
Genau, weil wenn man so nachdenkt, wenn es irgendwas macht, man kann ja jederzeit mit etwas aufhören, aber zumindest hat man es probiert. Und das Wichtige ist, Dinge zu probieren. Wenn man es nicht probiert, weiß man es ja nicht. Und man muss es einfach probieren. Und im schlimmsten Fall, naja, ist es halt nicht gut gegangen, aber ich habe daraus was gelernt. Aber man macht sich dann das ganze Leben nicht den Vorwurf, ich hätte es tun sollen, ich hätte es machen sollen, oder ich habe auf meinen Nachbarn gehört, oder ich habe auf meine Mutter gehört. Man muss sein eigenes Gefühl trauen und sich was wagen. Und das ist der einzige Rat, den ich jedem gebe. Mach's einfach, probier's aus. Im schlimmsten Fall sagt man nein oder hört man halt auf. Aber zumindest hat man es probiert.
Vollkommen, ja, stimme ich ja vollkommen zu. Und du hast jetzt gerade gesagt, ein wichtiger Grund und Moment war der Partner, aber hat es noch irgendwie andere Menschen oder andere Momente gegeben in deinem Leben, die jetzt dich für diese Karriere so nachhaltig geprägt haben?
Ja, ist eine gute Frage. Also Toronto war ein tolles Erlebnis und Kanada zu leben war wirklich ein sehr tolles Erlebnis. Aber es hat mich jetzt schon sehr geprägt, nach Texas zu ziehen. Es war eine wirklich positive Überraschung, nach Texas zu ziehen. Und weil im ersten Jahr haben wir hier ein Haus gemietet, weil wir nicht so richtig gewusst haben, wird das was werden oder nicht, ist doch Texas, man hört da sehr vieles. Weil, aber man lernt da so viele gute Menschen kennen. Dallas ist eine tolle Stadt. Und es ist auch geografisch gut gelegen in der Mitte der USA. Also wenn man dann etwas so unternehmen will, ist es einfach. Und das hat mich dann schon sehr geprägt. Und auch diese Stimmung, die Amerikaner haben, war mir nicht so bewusst vorher. Es gibt immer diese Aufbruchstimmung hier. Wir können alles. Alles ist möglich. Und wenn's du Fehler machst, das ist okay, zumindest hast du daraus gelernt. Schadenfreude gibt's hier kaum. Es gibt eher so, die Leute ermutigen einem, Risiken einzugehen. Und das war mir vorher nicht so bewusst. Und das prägt einem schon auch, wenn man so manchmal so nachdenkt, soll man was machen, soll man was nicht machen? Und geht's schief? Ja, wenn es schief geht, geht's halt schief, aber zumindest hast du draus was gelernt, beim nächsten Mal geht's dann richtig. Und das sind so Sachen, die Leute hier so sagen, und das hat mich irgendwie, das prägt einem schon auch, oder ist irgendwie ansteckend.
Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich war selber noch nie in den USA und auch noch nicht in Kanada, eher in Richtung Asien und so unterwegs gewesen. Und du bist jetzt ja für viele, viele Köpfe verantwortlich. Ne? Das heißt, du hast große Verantwortung. Und wie würdest du dir jetzt selbst als Führungskraft beschreiben?
Als Führungskraft, ich bin ein sehr verständlicher Mensch. Und ich bin über die Jahre ein bisschen softer geworden als am Anfang. Und das hat eher damit zu tun, dass ich mehr mit der Philosophie jetzt arbeite. Es geht nicht darum, wenn ich meine Mitarbeiter motivieren will, es geht nicht darum, was ich will, sondern um meine Mitarbeiter zu verstehen, was motiviert meine Leute. Und wenn ich das richtig verstehe, dann kann man das Potenzial so richtig ausschöpfen. Und auch sagen, und auch den Job eines Menschen so gestalten, dass er oder sie wirklich voll motiviert jeden Tag in die Arbeit kommt. Work-Life-Balance ist da eben wichtig, Familie ist wichtig, weil wenn jemand Probleme zu Hause hat oder auch einfach vielleicht ein neues Kind in der Familie gekommen ist, man muss da halt Rücksicht nehmen. Und wenn man da Rücksicht nimmt, dann kann man plötzlich ergibt sich eine andere Teamdynamik, weil dann jeder einem vertraut und auch dann plötzlich alle an einem Strang ziehen und einander helfen und dann plötzlich erzielt man vieles mehr und dann ergibt sich alles einfach. Und man fokussiert dann mehr drauf, wo müssen wir hin, was ist das Richtige zu tun, wie kann man Leuten helfen? Und diese Philosophie, diese Fragen sind sehr wichtig für mich. Und dann kann man einfach halt immer das 1 und 1 ist 3 Ziel für mich erreichen, nach dem Motto, nach dem ich lebe, und dann die Leute einfach extra motivieren.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, Work-Life-Balance, weil bei uns in Österreich und in Deutschland ist die Diskussion über 32-Stunden-Woche und dass man weniger arbeitet und dafür mehr Freizeit hat. Wie schaut jetzt Work-Life-Balance in Amerika aus oder in den USA?
Zum Beispiel bei uns im Unternehmen, wir haben Urlaubstage, aber bei uns gibt es kein System, um die Urlaubstage eigentlich irgendwo aufzuzeichnen oder zu tracken. Mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein. Bei uns werden die Urlaubstage auf Vertrauensbasis gemanagt.
Das heißt, ich kann sagen, ich würde jetzt da gerne 2 Wochen Urlaub gehen, aber Okay, spannend.
Ja, bei uns wird das nicht aufgezeichnet. Es gibt zwar eine Software, aber wir verwenden sie nicht. Das funktioniert alles auf Vertrauensbasis bei uns.
Das heißt, die Mitarbeiter sind eigentlich dafür verantwortlich, dass sie ihre Arbeit machen, wann sie die theoretisch machen oder halt sie haben gewisse Verantwortungen, aber grundsätzlich seid ihr da sehr locker im Umgang.
Ja, und ich habe eine goldene Regel im Urlaub, die Leute sollen auf Urlaub gehen und dann das Team und dann übernehme halt ich in der Zwischenzeit für manche Leute oder jemand anders und dann koordinieren wir das. Und wenn die Leute motiviert sind, ergibt sich das einfach. Und wenn man so eine Atmosphäre schafft, dann arbeitet man ganz anders. Auch bei uns gibt es auch, in Österreich gibt es ja, glaube ich, Krankenstandstage. Gibt es bei uns nur auf dem Papier. Es gibt die Software, wo man das eigentlich eintragen könnte. Wenn halt jemand krank ist, bleibst du zu Hause oder wenn etwas passiert in der Familie, machen wir uns das aus. Und es gibt die offizielle Company Policy, aber es wird das inoffiziell auch informell anders gehandhabt.
Aber ist das jetzt nur bei euch so oder ist das eher eine Mentalität in Amerika so, dass es so gehandhabt
wird? Das ist bei uns so, in jedes Unternehmen ist es nicht so. Und das ist halt die People First Culture, die wir haben. Und wir glauben halt fest daran, wenn man so ein Unternehmen führt und auch die Führungskräfte so agieren, dann bekommt man die besten Talente in der Industrie. Und deswegen ist man dann halt ein Großkonzern, wo halt die Leute aufschauen und hinschauen und nicht wegschauen. Das ist eine Kultur, die wir haben. Und deswegen bin ich auch so lange noch schon beim Konzern, weil es dann einfach auch schwer ist, wegzugehen, wenn man so eine Kultur hat.
Und also ich finde das jetzt gerade extrem faszinierend, weil es heißt immer bei uns, sagen wir mal jetzt in den verschiedenen politischen Flügeln, aber auch bei vielen Menschen, die bösen Konzerne und die bösen amerikanischen Konzerne sowieso, die zahlen ja sowieso keine Steuern. Und auf der anderen Seite höre ich dann People First Culture, wo die Leute gern hingehen, wo sie Krankenstand gehen können, wenn sie krank sind, also ohne, dass es irgendwie aufscheint, sie können Urlaub geben, wann sie wollen, theoretisch. Und das auf Vertrauensbasis, also das ist wieder eine komplett andere Welt. Aber ich finde es extrem spannend, also richtig, richtig cool. Das Wahnsinn.
Es funktioniert wirklich. Und ja, und das ist halt, es ist eine coole Geschichte. Ich war da sehr überrascht, auch in Kanada, wie wir dort waren, wie ich dort angefangen habe. Wie wird das gemacht? Wirklich? Das funktioniert?
Weil das Orge ist ja, ist jetzt börsennotiert und trotzdem funktioniert es. Ne? Also ich sage mal, Young Brands und trotzdem funktioniert es und ihr bringt trotzdem eure Zahlen und ihr liefert es und das Unternehmen wächst. Also es ist ja absoluter Wahnsinn, dass das so funktioniert mit so einer, jetzt von außen betrachtet oder so wie du sagst, so einer lockeren Kultur. Wahnsinn.
Ja. Natürlich gibt es ab und zu schwarze Schafe und mit denen muss man dann reden. Aber weil natürlich, wenn einmal ein schwarzes Schaf da ist, dann das kann das sehr infektions werden. Aber dazu haben wir auch die ganzen Weiterbildungen und Zielerreichungen, die wir halt haben. Ich habe jedes Jahr meine Ziele, die zu erreichen sind. Und natürlich gibt es auch eine Bandweite, eine Reihe und so. Aber grundsätzlich funktioniert das wirklich sehr gut.
Na, wirklich spannend, weil du gerade sagst, du hast Ziele zu erreichen. Das heißt, die haben einen gewissen Druck, ne? Oder auf dir lastet ein gewisser Druck. Jetzt nicht nur als Führungskraft, sondern auch deine Ziele. Wie gehst du jetzt mit diesem Druck um?
Ja, das ist das Wichtigste. Der Druck wird halt immer größer, mehr, als man halt nach oben geht. Aber grundsätzlich ist es so, also wenn man Spaß hat, wenn man Klarheit bei den Zielen hat, das Wichtigste ist jetzt mal Klarheit bei den Zielen. Also wenn dann die Jahresplanung vorhanden ist und dann danach jetzt sich halt die Jahresplanung anschaut und dann die ganzen Abteilungen, die Teilziele macht, die Koordinierung und Abstimmung dieser Ziele ist sehr wichtig. Wenn man dann weiß, dass meine Partner in anderen Abteilungen die Ziele auch haben, die abgestimmt sind, dann wird's halt dann einfacher. Aber die Abstimmung der Ziele ist hier sehr wichtig, weil ich kann ja nicht ein Ziel haben, 10% mehr Kunden zu erreichen, wenn Marketing nur 5% mehr auf dem Tablett hat. Also diese Abstimmung ist da sehr wichtig. Und natürlich, wenn halt das dann und dann halt während des ganzen Jahres macht man halt immer dann laut Checks, wie geht's, wie mit den Projekten, wo sind die verschiedenen Projekte, da muss man dann schon auch zack sein und dann auch nicht notwendigerweise halt so im Sinne Polizei zu spielen, ist alles in Ordnung oder nicht, sondern mehr zu verstehen, sich mehr halt in die Zukunft versetzen, 3-4 Monate oder ein Jahr in die Zukunft versetzen. Also wenn wir jetzt so weitermachen, wo sind wir in 3 Monaten, wo sind wir in einem Jahr? Ist da irgendwo ein Roadblock, den ich jetzt schon sehen muss, um dann erfolgreich zu sein? Oder dass das Team nicht sieht, aber ich sehe es von meiner Warte aus und dann praktisch sehr proaktiv das praktisch zu adressieren und dann zu beseitigen, das Problem und zusammenzulösen. Und da ist halt dann die Kunst, die man halt da, die darin liegt, um wirklich das alles dann zu sehen.
Also alles unter den Hut bringen, ne?
Genau.
So, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Thema Innovation, und du hast ja den Sprung von Österreich in die USA gewagt, und jetzt ist halt ein großer Sprung für Unternehmen, ist ja immer die digitale Transformation. Und wie entwickelt sich jetzt Pizza Hut weiter, um weltweit oder global relevant zu bleiben?
Ja, das Wichtigste ist, wenn man halt in Innovation, in das Innovationsbereich geht, nicht alles wird gut gehen. Und je schneller man investiert und je schneller man lernt, desto besser. Und da ist halt das Schwierige, weil man dann manchmal halt Geld nicht dementsprechend gut verwendet. Aber im Technologiebereich oder ist in der Innovationsbereich, wenn es jeder machen würde oder jeder weiß, wie es geht, dann würde es ja jeder machen. Also es wichtig ist, einen Plan zu haben, einen ersten Plan zu haben und dann zu investieren, um zu lernen. Global Pizza Hut hat in den letzten Jahren viel investiert in Technologien. Ich habe auch einige Übernahmen selbst gemacht. Und haben wir halt dann auch einiges daraus gelernt. Und jetzt sind wir gerade dabei, die ganzen Technologieplattformen zu vereinheitlichen. Weil wir dann doch, Pizza Hut ist ein Unternehmen mit 20.000 Restaurants. Und dann möchten wir dann doch so viele Länder wie möglich auf einheitliche Plattformen transferieren. Und das ist halt unser Schwerpunkt jetzt. Und in einem zweiten Schritt, und wenn wir uns noch 2 Jahre in die Zukunft halt noch schauen, im Idealfall auch mit KFC zusammenzuarbeiten, weil in vielen Ländern wir halt KFC und Pizza dieselben Businesspartner haben. Und dann macht das halt auch Sinn, bei den Plattformen da halt dann über den Rand zu schauen und dann halt mit den anderen Marken zusammenzuarbeiten. Und das ist der große Fokus. Momentan die Vereinheitlichung. Auf der anderen Seite hat Yum an den Technologiebereich, ist gerade dabei, Yum den Technologiebereich zu zentralisieren. Und wenn man da halt so schaut, vor 2 Wochen oder so hat im Wall Street Journal auch unser Yum Chief Technology Officer, Joe Park, auch über AI, Artificial Intelligence gesprochen. Das ist wirklich etwas, wo wir sehr, sehr, sehr groß investieren momentan, weil das doch sehr viele Infrastrukturinvestitionen benötigt, um die ganzen Daten zu sammeln und dann halt AI zu ermöglichen. Und das wird also dann auch dann in unsere Produkte hineinfließen, um dann eine bessere Customer Experience zu kreieren, wenn er oder sie halt dann in unseren Store geht, um etwas zu kaufen, das ein persönliches Ereignis zu machen, weil wir halt dann die Daten, die wir vom Kunden haben, auch so verwenden können, dass wir dem Kunden auch etwas anbieten, das er oder sie will. Und das einfach einfacher machen, das Leben einfach einfacher.
Aber das heißt, es soll dann, wenn ich jetzt zu KFC oder von mir jetzt zu Pizza Hut, also bei mir in Wien wäre es halt der KFC eher, wenn ich jetzt in das Lokal gehen würde, dann sollte das für mich ein Erlebnis sein, nicht nur, dass ich essen gehe, sondern das sollte dann so eine Experience sein, so wie du sagst, oder?
Ja, genau, oder auch einfach halt, man hat das Mobile Phone, also das Handy spielt ja auch da eine wichtige Rolle. Viele Leute gehen doch nicht mehr ins Restaurant und dann auch halt sagen immer, ja, wenn die Leute gerne am Freitagabend, wenn sie von der Arbeit nach einer schweren Woche nach Hause kommen, naja, dann sagt man halt, hey, willst du für deine Familie oder wenn man für eine Familie dein Pizza Bundle und da ist ein neues, das ist gerade in Aktion, mal ausprobieren und dann, das ist das etwas, weil wo man halt das Leben für den Menschen einfacher machen kann. Oder auch andere Technologien von Customer Relationship Management, wenn man E-Mails und alles anschaut, einfach grundsätzlich alles einfacher macht und dadurch auch den Leuten gibt, was sie wollen. Es geht ja nicht darum, einfach etwas zu verkaufen. Heutzutage geht es ja wirklich darum, gib den Menschen, was sie wollen. Mach mein Leben nicht unnötig kompliziert. Ich bin bombardiert mit so vielen Medien. Mach mein Leben einfacher. Und nach dem Motto leben wir.
Und ist das Ziel jetzt von KI oder von AI, Ist da das Ziel, das zu optimieren, oder wollt ihr dadurch irgendwie Arbeitsplätze einsparen?
Also meine Erfahrung ist grundsätzlich mit Technologie, das war für mich selbst überraschend, dass es mehr Arbeitsplätze schafft oder verschiedene Arbeitsplätze schafft. Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt in AI investieren, wird das Leben zum Beispiel für einen Restaurantmenschen einfach gemacht, weil man kann dann automatisch das Staffing im Store kann dann automatisch passieren. Was wir auch zugleich lernen, ist, dass der menschliche Faktor extrem wichtig ist. Und was wahrscheinlich passieren wird, und das ist eine Vermutung, dass wir viel mehr in Training investieren werden, dass diese verschiedenen Kontaktpunkte, die wir haben, zum Beispiel, wenn es eine Pizza zu dir ins Haus geliefert wird, dieser Moment soll etwas sein, dass Menschen das sagen, oh, der Lieferkerl war echt nett. Und wir werden dann viel mehr in Training investieren und die Zeit der Menschen anders verwenden. Ich glaube nicht, dass das notwendigerweise zu Einsparungen führt. Man wird das in andere Kapazitäten investieren. Und das ist mehr, was ich sehe. Und die Einsparung kommt mehr davon, wenn man sagt, KFC und Pizza haben in dieselbe Technologie zweimal investiert, wir sollten nur einmal investieren. Diese Effizienz wird es geben, aber AI grundsätzlich wird eher zu einer Umschichtung führen als zu einer Einsparung. Weil es ist doch sehr kostspielig.
Ja, das stimmt. Und du kennst die Seite von Europa, insbesondere von Österreich, du kennst aber die Seite von den USA. Wie ist denn der grundsätzliche Tenor zum Thema KI in der Systemgastronomie oder generell in der Gastronomie in den USA?
Ja, was meinst du mit KI?
Wie der grundsätzliche Tenor ist. Also sind sie eher dagegen in den USA oder sind sie dafür? Weil in Europa ist es so, dass sie alles regulieren wollen, dass sie am besten sagen, na, KI wird uns gefährlich und wird uns Arbeitsplätze kosten. Aber wie ist so der grundsätzliche Tenor in den USA?
Sehr interessant. Ich hatte die Ehre, einen Kurs zu machen bei Harvard mit Kollegen, und die haben sich mit der Thematik beschäftigt, mit AI. Und es ist halt so, dass der Gesetzgeber hinten nachhängt bei der Regulierung, weil doch der Markt schneller ist als der Gesetzgeber, weil die Leute, die Gesetze machen, wissen halt alles nicht so genau. Das Gute ist, dass in der EU mit dem GDPR und so, ich habe den Namen vergessen, aber der Kommissar, der früher war oder der zuständig ist, ist bekannt, dass er wirklich gescheit ist. Und im Gegensatz in den USA, da ist es halt beim Gesetzgeber nicht noch jetzt so wichtig, aber grundsätzlich sollte das schon reguliert sein. Weil es geht um Datenschutz. Und dementsprechend zum Beispiel innerhalb vom Konzern bei uns, GDPR ist eine sehr strenge Regelung. Wir haben das weltweit einen Standard einfach gemacht. Also wir haben den höchsten Standard der EU, den Standard weltweit gemacht. Für uns, weil das überall in dieselbe Tendenz geht. Manche Regionen sind halt schneller als andere, aber die EU hat halt doch eine Leitstellung. Und ich hoffe auch, dass bei AI das Ganze fängt ja jetzt so an zu rollen. Das sollte schon, also mit Schutzbestimmungen sollten schon das sein. Es sollte nicht zu extrem sein. Also es ist immer das Mittelmaß ist normalerweise immer das Beste. Aber grundsätzlich sollte das schon reguliert sein. Und ich glaube, und auch bei uns, bei den Diskussionen ist es so, dass wir auf das schon sehr schauen und wir auch grundsätzlich dem zustimmen, aber zugleich ist der Konkurrenzdruck da und ich hoffe, dass hier der Gesetzgeber auch in USA schnell aufholt.
Und jetzt springen wir mal weg von der KI zu zwar genauso aktuellen Trends. Ich hab auf der Website gesehen, dass ihr mit Betterfish, Plant-Daily, VueLife zusammenarbeitet. Jetzt ist die Frage, wie wichtig wird jetzt Plant-Based Food oder generell gesundes Essen der Zukunft für Pizza-Gastronomie?
Also grundsätzlich haben wir Sustainability ist wichtig bei uns. Und bei uns siehst du ja auch, glaube ich, auf der Webseite Sustainability Report. Das ist ja auch eine öffentliche Verpflichtung, die wir dadurch eingehen. Wir haben da verschiedene Initiativen, also mit CO2 Emissions, und so, also mit der Verpackung das Ganze zu reduzieren. Hier ist, wo der Story ist als Konzern, wo wir also Druck auf unsere Lieferanten ausüben können, aber auf eine, sagen, hey, unsere Konsumenten wollen nur zu Marken gehen, die auch umweltbewusst sind. Also wir brauchen deine Hilfe, um umweltbewusster zu werden. Wir können das nicht alles selbst machen. Wir sind keine Umweltorganisation. Aber wir als Konzern können Verpflichtungen eingehen und auch einen externen Audit machen, die uns mit dem Ökologisierungsreport, Sustainability Report, die uns sagen, wie gut oder wie schlecht wir sind. Und naja, und das war halt dann ein Startpunkt. Denn jedes Jahr werden dann Pläne gesetzt und Ziele gesetzt, die dann zu erreichen sind. Und das ist halt etwas, wo halt ein Yum auch halt einen Unterschied machen kann im Vergleich zu anderen Konzernen. Und das ist auch richtig so. Und der Konsument erwartet das auch, richtigerweise.
Und wie ist das Thema gesunde oder healthy lifestyle? Das kommt ja immer wieder. Also Pizza ist ja nicht unbedingt gesund. Habt ihr andere Angebote auch noch?
Also wir haben immer grundsätzlich, ich lebe nach dem alles mit Maß und Zü. Ist immer etwas, das halt, man muss halt alles mit der richtigen Balance essen. Unser Essen ist also, wie soll man sagen, also sustainable, wie das Sourcing ist alles richtig gemacht. Also wir haben die frischen Zutaten und alles da, das ist eine Verantwortung, die wir haben. Und auch in den verschiedenen Bereichen, kommt auf den Markt an. Manchmal haben dann zum Beispiel unsere Pizza Dinings haben Salate und alles. Das ist halt dann schwer zu liefern. Also Lieferservice ist eher schwierig. Da müssen wir das Ganze minimieren, weil das kommt dann die ganzen, wenn das, man kann also einen Salat, wenn der halt eine halbe Stunde in der Verpackung ist halt dann nicht mehr so appetitlich. Da kommt es eher auf das an. Will der Konsument das eigentlich geliefert haben? Können wir das liefern, dass es auch frisch ausschaut? Das ist halt dann auch wichtig, was da dazu kommt. Aber grundsätzlich bieten wir auch in unseren Dine-ins andere Möglichkeiten an. Aber wir werden halt niemals eine pure green Company sein, weil Pizza ist halt Pizza und Chicken ist halt Chicken. Ist halt so, das können wir halt nicht ändern. Und mit Plant-Based haben wir auch verschiedene Toppings und so, die wir halt dann auch die Plant-Based Salami und alles haben wir auch ausprobiert. Und wenn es der Konsument will, dann behalten wir es. Wenn es der Konsument will, dann werden wir es halt nicht behalten.
Und weil du gerade gesagt hast, liefern, ich hab irgendwo gelesen, ich glaube in der Presse, dass du ein Interview gegeben, dass du federführend warst bei der Markteinführung für den Lieferservice bei 14 Märkten. Das heißt, Lieferservice, ihr liefert es als Pizza Hut überall hin, ja, in Amerika also, jetzt.
Wo ich beteiligt war mit dem Online-Ordering, weil in vielen Märkten das der Grundsatz ist, also der erste Schritt ist, man muss den Leuten Möglichkeiten geben, eine Bestellung aufzugeben und zu liefern, außerhalb vom Telefon. Und da haben wir dann halt mit E-Commerce angefangen und das in 14 Märkten gemacht. In den meisten Märkten haben unsere Franchisees schon Lieferanten, also als Dienstnehmer oder auf Vertragsbasis angestellt. Und dann können wir dort halt dann dementsprechend Wachstum erzielen. Vor allem durch Covid und so, das hat das dann Ganze noch sehr verschärft, weil jeder über Nacht wollte alles nur geliefert haben. Und das war dann schon eine starke Herausforderung. Aber in diesen 14 Märkten war ich dann schon sehr weird, als mit E-Commerce angefangen und dann auch verschiedene Technologien, dem Franchise-Nehmer anzubieten, um diese ganzen Dienstnehmer, die sie halt angestellt haben, besser zu optimieren. Also wo muss welche Pizzalieferung hingehen, welche Pizzalieferung kann man mit einem Dienstnehmer rausschicken, damit das halt am meisten effizient ist und damit der Konsument alles innerhalb von 30 Minuten hat. Weil das Lieferwindow ist ja nur 30 Minuten. Nach 30 Minuten wird der Konsument etwas ungeduldig und unhappy. Und das hat unsere Research auch ergeben. Also 30 Minuten ist unsere goldene Regel.
Ja, da hört man, wenn man eine Pizza bestellt, dann will man es gleich haben. Ne? Das ist das Problem. Und wie verändert jetzt die Generation Z oder von mir aus auch die Generation Alpha, also die zwei jüngsten Generationen, das Konsumverhalten von der Systemgastronomie?
Ja, also bei uns sagt man eher, dass das Motto ist, give me what I want, when I want. Und das ist wirklich grundsätzlich, halt, wenn die in den USA ist es mittlerweile schon so, wenn die Generation, ich will, was ich will, wann ich es will und wie ich es will. Und Das ist halt so. Und wenn ich jetzt in meinem Park bin und ich will eine Pizza, dann will ich bitte, dass du mir eine Pizza nicht nach Hause liefert, sondern zu mir in den Park. Und das ist etwas, das sich grundsätzlich verändert. Und das ist schon eine sehr starke Herausforderung, eine sehr, sehr starke Herausforderung für Unternehmen. Und hier ist, wo halt Technologie helfen kann.
Und all diese ganzen Innovationen müssen ja natürlich irgendwie auch finanziert werden. Das hast du eh schon vorher mal angesprochen. Und es ist ja jetzt deine Aufgabe, die finanzielle Stabilität von Pizza Hut, insbesondere die unsicheren Zeiten zu regeln oder zu lenken. Jetzt haben wir schon gehört bei der Inflation, ihr passt halt schon die Lebensmittelpreise oder die Preise an, aber ohne so, dass ihr halt, so dass auch die Kunden trotzdem bleiben. Wie geht es mit dem Arbeitskräftemangel um? Gibt es das überhaupt in Amerika?
Ja, also der Arbeitskräftemangel ist schon sehr präsent. Vor allem im Restaurantbereich ist er sehr präsent. Und da geht es halt darum, auch eine Kultur zu schaffen, die Arbeitnehmer anzieht. Und das ist sehr wichtig, wo wir halt mit den Franchisees nehmen, auch dementsprechende Kurse und so machen, damit die eine Kultur schaffen, wo halt Leute dann gerne arbeiten. Und auch dementsprechende Restaurants investieren, dass halt ein Store neu ausschaut und nicht irgendwie halt so wie ein Gebäude ausschaut, das schon seit 20 Jahren dort steht. Und da gibt es halt gute und schlechte Franchise-Nehmer, aber muss man mit denen arbeiten, da man dementsprechend investiert, dass man halt ein Arbeitgeber of Choice ist, wo halt Menschen gerne arbeiten und auch dementsprechende Benefits und so anbietet, wo wir können halt nur Ratschläge machen als Franchisor zu unseren Franchisees. Aber in den Stores, die wir selbst betreiben, müssen wir als Vorbildwirkung haben. Und das machen wir auch. Und dann sagen, man kann auch mit höheren Benefits gut Geld machen. Und das müssen wir halt dann so vorleben. Und dementsprechend auch. Und das ist halt dann schon sehr wichtig.
Und du pendelst ja zwischen zwei Welten eigentlich. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft du in Österreich bist, aber ab und zu einmal. Und was können jetzt die österreichischen Unternehmen von der amerikanischen Innovationskultur oder generell von dem Umgang mit dem, was hast du gesagt, First-Person-Culture, was können die österreichischen Unternehmen davon lernen?
Ja, in Österreich gibt es ja sehr viele gute Unternehmen. Aber es ist halt immer schwer, in Innovation zu investieren. Man muss halt schon sagen, ein gewisses Risiko einzugehen und dann muss halt immer halt schauen, man muss sich halt was trauen und dann sagen, halt nicht jede Investition muss gut gehen, aber man lernt daraus und beim zweiten Mal geht's gut. Und nach diesem Risikoprofil zu leben, ein dementsprechendes Portfolio für Geld auf die Seite zu schaffen, das sagt, okay, hier ist ein Geld, das wir investieren und es wird dann gut gehen, nicht vielleicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal. Und auch wenn man so plant, die fünfjährige Jahresplanung so macht, dann kann man das auch verwirklichen. Und dann kann man auch mit verschiedenen anderen Partnern auch zusammenarbeiten, falls man halt das Risiko nicht alleine eingehen will. Und ich weiß jetzt nicht, wie das halt so ist jetzt, gerade in Österreich, aber in den USA gibt es halt dann viele halt so andere halt Partner, mit denen man halt auch zusammenarbeiten kann. Wir als Konzern brauchen das nicht glücklicherweise, aber da ist halt so, wo ich dann schon jedem sagen kann, eine fünfjährige Planung zu haben und Risiko dann auch finanziell auszuplanen ist und Innovation auszuplanen ist wirklich das Wichtigste.
Und was können jetzt normale Restaurants von der Systemgastronomie lernen?
Normale Restaurants grundsätzlich, ich sage immer, Restaurants sollten immer eine Competitive Edge haben. Also was macht mein Restaurant besser als alle anderen? Man muss nicht unbedingt jetzt haben 30 verschiedene Gerichte. Was halt, zum Beispiel hier in Texas gibt es Barbecue ist einfach einzigartig hier. Und man geht halt dann zu den Restaurants halt nur, wo halt dann das beste Barbecue gerade ist. Ich brauche dann dort keine Pizza. Und wenn man sich das auf das spezialisiert, wo man wirklich gut ist, das ist vielleicht etwas, was halt dann, in Österreich vielleicht etwas, einen Rat. Ich weiß nicht, ob das einen Ratschlag geben muss, aber man muss nicht unbedingt die größte Menükarte haben, um wirklich erfolgreich zu sein.
Und ihr wart jetzt bis 2003, wart ihr auch in Österreich. Also jetzt, weil KFC gibt's immer noch, aber Pizza Hut an sich. Was müsste jetzt passieren, damit jetzt Österreich wieder attraktiver Markt für Pizza Hut wäre?
Grundsätzlich Österreich ist attraktiv. Also KFC ist ja in Österreich. und ist auch für Pizza attraktiv. Es kommt immer darauf an, auch auf unserer Seite den richtigen Businesspartner zu haben. Und ich weiß die Geschichte von damals nicht, von 2003, aber ich weiß, er war in Wien, Pizza Hut. Und es war dann mit dem Dine-In-Konzept damals. Jetzt ist alles bei uns auf Lieferung ausgerichtet, also es ist ein anderes Konzept. Und wenn man sich so anschaut, das wird wahrscheinlich mehr erfolgreich sein, weil wenn man sich den Pizza-Bereich anschaut, im Dine-In-Bereich eher die italienischen Bistros mit den wirklich tollen extra Pizzas. Italienischen Pizzas sind halt sind anders als die amerikanische Pizza. Pizza ist eine amerikanische Pizza, sie ist keine italienische Pizza. Sie hat eine dicke Kruste, ist ein anderer Teig. Und ich glaube schon, dass es in Österreich ein sehr guter Markt ist und es ist nur eine Frage der Zeit, wenn wir wieder in Österreich sein werden. Das weiß ich von verschiedenen Plänen, aber kann ich dann leider nicht mehr sagen.
Und wenn ich jetzt Interesse hätte, in Österreich ein Pizza Hut aufzumachen, was muss ich machen?
Ja, einfach eine E-Mail schicken.
Okay, also falls jemand zuhört, der ein Pizza Hut eröffnen möchte, soll einfach eine E-Mail dir schicken.
Einfach eine E-Mail oder auch, es gibt es einfach LinkedIn oder auch bei uns, also Pizza Hut Europa oder Pizza Hut Deutschland. Einfach eine E-Mail hinschicken oder und dann einfach gibt es bei uns auch die Leute, die wir dann einfach dann schnell vernetzen. Und dann einfach wird ein erstes Gespräch geführt und dann einfach ein Businessplan von da erstellt. Hat man das notwendige Kapital? Hat man Erfahrung? Oder welche Hilfe müssen wir, also welches Training müssen wir bereitstellen? Das wird also alles dann durchgesprochen.
Also für mich ist aber nichts, weil ich selber sehr gern Pizza und das wäre der beste Kunde. Das ist leider dann ein Problem, glaube ich. Somit, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich da das Interesse hat. Jetzt haben wir sehr viel über Pizza Hut, über deinen Werdegang und so geredet. Jetzt möchte ich noch ein paar persönliche Einsichten gern besprechen. Du bist als CFO, redest du sehr oft über das Thema Finanzen, über das Thema Geld und denkst natürlich auch viel drüber nach. Und jetzt würde mich interessieren, wie investierst du privat?
Privat investiere ich, also bei uns gibt es dann verschiedene, also die Fonds oder von Firmenprogrammen, die wir haben, also für Pensionssparen gibt es ja auch, das ist Vorsparen, wo dann die Firma für dich mit einzahlt auch.
Und da kommt da wirklich was raus, oder? Nicht so wie in Österreich, wo man immer...
Ja, es geht schon, also es ist einfach normales Fondsparen, wo halt die Firma sagt, also bei uns ist so, ich glaube 6-7% oder so zahlt man ein und die Firma gibt dann 6, also ein 100% Matching dazu. Und dann auf der anderen Seite auch, ich bin ein Mensch, der eher so mit Dividend Investing arbeitet. Also für mich ist es ein Hobby. Ich bin auf verschiedene, ich lese da verschiedene Online-Foren, mache da meine Research und ich bin da ein Dividend Reinvesting. Also ich kaufe dann Aktien, mehr konservative Aktien, so wie zum Beispiel Gas- oder Stromversorger oder Real Estate. Und dann ist es halt, das sind so die Bereiche, wo ich mehr so investiere und dann die Dividend Reinvesting mache, weil das akkumuliert sich dann doch sehr stark über die Jahre. Und das ist eher so eine, ist mehr ein Hobby von mir, das ich halt dann so mache. Und das sind so meine zwei Bereiche, wo ich mehr so investiere. Und natürlich halt schauen, dass halt mein Haus dann früher oder später abgezahlt ist.
Und hast du das Gefühl, dass das Thema Investieren, Vorsorgen in Amerika schon zum normalen Alltag gehört?
Ja, also die Menschen hier sind ja darauf angewiesen, aber ist halt immer schwer, wenn man halt viel arbeitet. Also das ist halt dann immer wieder schwer. Also man braucht dann schon oft auch Hilfe manchmal. Aber es ist dann hier schon wichtig, dass man dann auf die Seite spart, weil es gibt ja praktisch keine Pension hier und da muss man dann selbst auf die Seite sparen und für die vorsorgen. Und das ist halt eine etwas andere Mentalität.
Und weil du hast ja vorher mal das Thema Work-Life-Balance angesprochen, jetzt war eher in Kontext zu den Mitarbeitern. Wie managst du jetzt deine Work-Life-Balance? Globales Unternehmen auf der einen Seite und Privatleben auf der anderen?
Also, das war also auch, ich muss das schon sehr planen. Bei mir ist es so, dass ich dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehe und das ist bei mir im Terminkalender abgeblockt. Ich habe auch meinen Schlaf geplant. Und man muss halt das schon ausplanen und sagen, okay, am Samstag schalte ich ab, da wird keine E-Mail gecheckt. Das ist etwas, was ich auch über Zeit so erfahren habe, auch verschiedene Bücher gelesen habe und auch Coaching gemacht habe und dann halt von anderen zu lernen. Aber man muss das sehr vorausplanen und das ergibt sich nicht so von heute auf morgen, weil es ist ja immer etwas los. und es E-Mail kommt immer durch und man muss halt dann schon sagen, okay, es gibt eine gewisse Tageszeiten, wo ich keine E-Mails checke, zum Beispiel zwischen 5 und 7 Uhr checke ich keine E-Mails am Abend, da koche ich und dann oder mein Partner und haben wir Abendessen zusammen und gewisse Momente gibt es, die ich halt dann einfach abblocke und das ist auch eine Realität, die vielleicht viele Menschen nicht so wissen, dass es dann schon sehr intensiv sein kann und auch die Work-Life-Balance muss man planen in diesen Situationen, die ergibt sich nicht von alleine.
Das ist gut gesprochen, weil ich glaube, das sollten sich viele zu Herzen nehmen. So, und jetzt noch ein paar, sagen wir so, in die letzte Kategorie, gell, weil du hast uns eh schon erzählt, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, was dein Motto, deine Philosophie hinter dem 1 und 1 ist 3 ist, das hast du uns aber schon erklärt. Und jetzt frage ich einmal ganz einfach, welche ist jetzt deine Lieblingspizza bei Pizza Hut?
Wenn ich ehrlich bin, Pan-Pizza, Pepperoni oder Salami, wie man bei uns sagt, die amerikanische Salami, ganz einfach mit einem Dip. Mehr will ich nicht. ich brauche nicht 100 Toppings drauf, ich einfach eine Salami-Pizza oder Pepperoni-Pizza ist meine Lieblingspizza.
Und das ist wahrscheinlich eine klassische österreichische Frage, aber was ist USA oder Österreich, wo schmeckt das Bier besser?
Ah, das ist eine schwere Frage. Wenn ich in Österreich bin, schmeckt es in Österreich besser und in den USA ist es. In den USA ist das Bier halt wässriger. Im Sommer ist es gut, da ist man ein wässrigeres Bier. Aber wenn ich ehrlich bin, ein Weizenbier ist schon sehr gut. Und da schmeckt man das Österreichische schon besser.
So, und jetzt die letzte Frage, dann entlasse ich dich. Basierend jetzt auf deiner langen Erfahrung, du hast gesagt, du bist jetzt 18 Jahre bei Pizza Hut, also es ist schon eine echt lange Zeit. Welche einfachen aber tiefgreifenden Lebensweisheiten möchtest du jetzt mir und unseren Zuhörern zum Abschluss noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich glaube, es ist für mich das Wichtigste, immer durchs Reden kommen die Leute zusammen und im Grunde ist jeder Mensch gut. Diese Erfahrung, die habe ich immer, immer wieder gemacht, egal wo ich bin und im Berufsleben, im Privatleben. Und das ist so wichtig, hat meine Oma schon immer zu mir gesagt, durchs Reden kommen die Leute zusammen, mein Vater. Und das ist wirklich wahr. Und man soll nicht einfach den Medien glauben oder was sonst oder sonst wer sagt. Oder wenn man mit einem Menschen redet, man erfindet das so viel raus und das ist einfach faszinierend.
Das sind wirklich, wirklich schöne und inspirierende Schlussworte. Herzlichen Dank für deine Zeit. Jetzt direkt aus Dallas, also direkt aus den USA. Das ist das erste Mal in der Geschichte von unserem Podcast, dass wir jemanden aus den USA zu Besuch haben. Also herzlichen Dank für deine Zeit und für die ganzen Insights.
Gerne, gerne.
Und das war jetzt das Gespräch mit Jürgen Schrödel, CFO und Head of Digital und Innovation bei Pizza Hut International. Und wenn euch jetzt diese Folge motiviert hat, wenn ihr jetzt sagen würdet, ah, das war interessant, das war cool, dann empfehle ich euch auch die Folge mit dem Jonas Deichmann, das ist die Folge 111. Dort gibt es nämlich auch noch einen Motivationsschub von einem Extremsportler. Und wie Extremsport und Finanzen bzw. Unternehmertum zusammenpassen, das erfahrt ihr dort. In diesem Sinne freue ich mich natürlich auch immer über eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.